Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Steinzeit. Heute freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid, aber heute ganz besonders, weil es ein Thema ist, was mir wirklich sehr auf der Seele liegt. Heute gehen wir ins Schwaberländle und zwar genau in die Hauptstadt nach Stuttgart. Und dort wollen wir uns mit der Baustelle des Stuttgarter Bahnhofs beschäftigen. Das ist mir ein Thema schon seit vielen, vielen Jahren und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Weber.
Danke.
Ich bedanke mich jetzt gleich von Anfang an, dass Sie sich dazu durchgerungen haben, hierher zu kommen. Es war ja doch ein gewisser Prozess, bis wir uns dazu entschieden haben, das zu machen. Und ich finde es wirklich toll, dass Sie sich in den Zug gesetzt haben, um hierher zu kommen. Sie sind Deutsche Bahn gefahren, fleißig und viel. Aber das, was da in Stuttgart seit 2010 mittlerweile passiert, das ist wirklich so ein himmelschreiendes Unrecht. Da müssen wir einfach drüber sprechen. Und ich möchte Sie kurz vorstellen: Sie sind also Wahl-Stuttgarterin schon seit 1970. Seitdem leben Sie in der Stadt, atmen also den Geist auch des Schwäbischen sozusagen ein. Und Sie sind selber seit Anfang an jetzt aktiver Teil in dieser Protestbewegung. Und gleich die Frage vorweg: Was ist es, was Sie da am meisten antreibt, dass Sie sagen, ich gehe auf die Demos, ich mache die ganzen Veranstaltungen, ich fahre extra nach Leipzig dazu? Was ist das, was Sie innerlich umtreibt bei diesem Thema?
Ja, ich finde, diese Bürgerbewegung ist etwas ganz Neues, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch in Deutschland, dass Bürger sich zusammentun, viel dazulernen und sich einsetzen für ihre Stadt. Den ganzen Prozess, das dauert länger, das zu erklären, was wir da gemacht haben und warum wir es machen. Es hat ganz verschiedene Gründe. Es hat ja zuerst den Grund gegeben, den Park zu erhalten. Dann hat es genug Grund gegeben, den Bahnhof zu erhalten, was wir alles nicht geschafft haben. Jetzt geht es weiter, dass unser Recht nicht weiter runtergebrochen wird mit den Tunneln und den Eigentümern und den Sachen, die da weiter noch vorhanden sind. Und im Grunde genommen ist es ein sinnloses Projekt, so wie dieses Buch von Winfried Wolf das beschreibt, abgrundtief und bodenlos. Es ist ein Projekt, was eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, von den technischen Voraussetzungen. Aber die Politik hält es und die Gründe weiß man nicht.
Warum hat denn dieses Projekt von Anfang an so viel Widerstand verursacht? Ich meine, es ist ja eigentlich bei uns schon öfters passiert, dass man große Projekte durchgezogen hat oder halt vorangebracht hat. Ich erinnere mich an die WAA in Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage, da gab es ja auch Proteste dann und so weiter. Was ist das, was in Stuttgart das Besondere ist und warum da seit über 8 Jahren mittlerweile so ein vehementer Widerstand dagegen existiert?
Wenn wir das wüssten, wären wir schlauer, was die Politiker da eben sind. Vorteile von dem Projekt haben natürlich die Baufirmen. Vorteile erhoffen sich die Immobilienbesitzer. Denn es hat ja 1994 damit angefangen, dass vier Leute im Hubschrauber über das Gleisvorfeld geflogen sind. Der Erwin Teufel, der Wissmann als Verkehrsminister, der Manfred Rommel als Oberbürgermeister und der vierte war. Ah, steht auf meinem Zettel. Es waren vier Leute im Hubschrauber, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, ach, das war der Heinz Dürr, der Bahnchef damals. Die haben gesagt, mit dem Gelände des Gleisvorfelds, da können wir doch was Besseres
Also die
machen.
haben die Situation von oben gesehen, zum ersten Mal so
Genau.
aus der Vogelperspektive und haben dann plötzlich Geld gerochen, so nach dem Motto,
Unbedingt.
hier könnten wir doch tolle Immobilien machen und damit dann einen guten Reibach machen. Ja.
Das ist sicher ein Beweggrund dabei, dass die nicht verstanden haben, was es mit diesem Gleisvorfeld auf sich hat. Aber wenn man den Kopfbahnhof beseitigt und statt des Kopfbahnhofs einen Durchgangsbahnhof macht, braucht man das Gleisvorfeld nicht. Also lässt sich das verscherbeln. Das war von der Seite ein Grund. Und was weiß ich, was für Gründe es noch alle gibt,
Okay.
die alle nichts mit Bahnfahren und nichts mit gutem Bahnfahren zu tun haben.
Okay, das gab also eine ganz andere Motivation
Ja.
dabei. Wenn wir uns zurückerinnern an diese hohe Zeit oder diese Zeit, als Stuttgart 21 wirklich groß in den Medien war, dann war ja das genau vor 10 Jahren jetzt eben, vor 8 Jahren, 2010.
Ja.
Und da gab es einen Tag, der ja auch wirklich für Sie als Aktionsbündnis da so in die Geschichte eingegangen ist. Das war der 30.09. War das der Tag, der 30.09.?
30.09.2010.
Was war das Besondere an diesem Tag?
Ich würde eigentlich lieber noch in der Vorbereitung zu dem,
Gerne, wir
von der
können auch nachher.
Vorbereitung zu dem Tag sprechen, denn dieser 30.09., den wir als den schwarzen Donnerstag erlebt haben und bei dem viele tausende Menschen traumatisiert wurden, der hat eine Vorgeschichte, eine längere Vorgeschichte. Der Stuttgarter Bahnhof hatte also den vorderen Bau mit Turm und zwei Flügel, Nordflügel und Südflügel. Und vor dem Nordflügel fanden die ersten Demos statt an dem Platz. Das fing so im Oktober 2009 mit 4 Leuten an und wurde von Woche zu Woche mehr. Da ging es dann darum, der Bahnhof, dass das Thema halt publik wurde, was schon heimlich vorhanden war, öffentlich wurde und dass die Menschen sich dagegen gewehrt haben. Und da war es von Woche zu Woche, waren es mehr Leute. Zuerst war es improvisiert mit der Technik, mit den Lautsprechern, mit der Beleuchtung, mit den Rednern und es kamen immer mehr interessante und wirklich optimistische Redner zu uns, Kabarettisten mit dabei, es waren Leute, die was von Bahn verstehen, die das erklärt haben, Ingenieure waren von Anfang an dabei, Denkmalschützer und alle möglichen Leute dazu. Und die Demos sind immer größer geworden. Und wir haben zum Beispiel am 25. August eine große Demo gehabt, auch vor dem Nordflügel noch. Bitte, ja. Diese Demo war am 25. August 2010. Das war der Tag, dass vor 70 Jahren an dem 25. August Stuttgart das erste Mal bombardiert worden ist. Und an dem Tag, als wir alle in der Demo standen, es regnete und wir in den Schirmen trotzdem da ausgeharrt haben, fing die Bahn an mit Baggern, den würde man noch sehen, aber es ist ein bisschen klein, fing an, den Nordflügel abzureißen. Während der Demo hörte man den Lärm der Bagger und das Abreißen und es fing an zu rumoren. Daraufhin hat die Bahn das dann gestoppt, abzureißen, oder die Firma, die es gemacht hat, das weiter abzureißen. Und dann erschien der Regenbogen und wir waren optimistisch und die Karte wurde eigentlich verwendet, an sich an Frau Merkel zu wenden, die ja auch in dem Herbst schon gesagt hat, dass es ausschlaggebend ist für die Landtagswahl. Volksabstimmung gibt es nicht. Die nächste Landtagswahl, die anstand, die wird darüber entscheiden. Und die Landtagswahl war 2011 im März, 27. März. Und daraufhin ist ganz vieles gegangen. Es ist entstanden auch ein Kalender aus vielen Sprüchen hiervor, denn die Baustelle wurde mit dem Bauzaun abgesperrt und an diesem Bauzaun, der abgesperrt, die Baustelle absperrte, dieser Abriss des Nordflügels, da wurden Hunderte und mehrere Hunderte Bilder, Plakate, irgendwie Schmuck hingehängt und ganz tolle Sprüche, aus dem ist dann später dieser Kalender entstanden, der an diesem Datum eben dazu geht, dass am 27. März die Wahl ist und dass das eben Mappus war damals der CDU-Chef, der Ministerpräsident, dass es gegen den ging.
Okay. Also man hat von Anfang an gespürt, da gibt es eine große Kraft in dieser Bewegung, ein großer Zorn, wenn ich das so wahrnehme. Und dann ist es eben zu diesem einen berühmten Tag gekommen. Sie haben den Schwarzen Donnerstag genannt. Ja, war das wirklich so ein Gefühl für Sie? Waren Sie damals vor Ort an
Ja,
diesem
den
30.09.?
ganzen Tag, ganz
Ja.
klar. Man muss noch dazu sagen, bevor dieser 30. September stattfand, wurden die Leute mobilisiert. Und zwar war es Klaus Gebhardt, der auch Kalender später viele großartige Fotos gemacht hat vom Park und von den Baustellen, der verkehrstechnisch sich bestens auskennt. Der hat die Bewegung der Parkschützer gegründet. Und denn die Vernetzung der Menschen ging dann schon übers Internet natürlich. Ich habe dann auch Internet dazu gelernt, das geht ja nicht anders. Und da haben sich die Parkschützer eingetragen
Ja, der Park ist jetzt nicht irgendwie ein paar Bäume, sondern das ist ein berühmter Ort in Stuttgart gewesen, der Schlosspark
Schlossgarten,
und
muss man
Schlossgarten mit
hier,
uralten Bäumen,
genau.
wo viele Stuttgarter damit Kindheitserinnerungen damit haben. Also jeder Stuttgarter ist irgendwann mal im Schatten der großen Bäume gesessen oder so.
Vor allen Dingen die Leute, die an den Hängen auf der Seite vom Kernerviertel, Killesberg-Leute, die haben das als tägliches Naherholungsgebiet. Und wenn es auch nur der Fußweg zum Bahnhof war, es war ein schöner, gepflegter, alter Park. Mhm. Ein Schlossgarten, das irgendwann der König dem Volk geschenkt als Schlossgarten. Mhm. Wurde bewirtschaftet von der Wilhelma. Wilhelma ist der Name für den Stuttgarter Zoo, mhm, nach dem König Wilhelm. Und die Leute von der Wilhelma, die haben also den Schlossgarten gepflegt, Wiesen gemäht. Und einer von den Gärtnern, der Wilhelma, hat Baumführungen gemacht, was alles zum Programm vor dem Schwarzen Donnerstag gehört. Baumführungen, mhm, alle Bäume zu erklären und Einzelheiten oder auch den Untergrund zu erklären, dass es ein sumpfiges Gebiet
war. Also ein hoher emotionaler Wert, dieser Park in der Stadt.
Ja, und aber es war dann gleich auch eine Biologiestunde, mehrere Sonntage hintereinander, was der Bruno Baumann als Führung gemacht hat, die Bäume zu erklären. Mhm. Die Leute, die dann wussten, der Park ist in Gefahr, haben teilweise ihre Lieblingsbäume ausgesucht. Also die Schulklassen, die Kinder haben das, der Baumnummer so wie, das ist unser Baum, den verziert, mhm, und geschmückt. Mhm. Jemand anders hat Fotos von berühmten historischen Persönlichkeiten, die auch schon diesen Park besucht haben und den Baum gesehen haben, die wurden da aufgehängt. Mhm. Außerdem stellte man sich ein, dass es Widerstand geben würde. Es war Training dann von Sitzblockaden und andere Sachen. Das fand alles im Park statt. Mhm. So bildeten sich ganz verschiedenartige Gruppen, die sich darauf einstellten, diesen Park zu beschützen. Die Notwendigkeit, dass die Bäume gefällt wurden, waren das, was man dann später das Grundwassermanagement nennt. Da, wo der Park war, dort sollte halt die Baugrube sein für den Durchgangsbahnhof. Mhm. Und weil das halt der Grundwasserspiegel sehr niedrig ist, also teilweise sogar sumpfig ist, musste das Wasser herausgepumpt werden. Es wurden blaue Rohre gebaut, alles durch die Stadt durch, bis auf die Hänge hoch, vorbereitet, das Grundwassermanagement zu organisieren. Mhm. Und deshalb mussten die Bäume gefällt werden.
Okay.
Und diese Baumfällung, die war dann später am 30.09. Den Sommer über hat man den Park noch genützt. Da hat man große Demos da gehabt, abends Demos mit Lichtern. Der 10. Juli war eine Großdemo, wo wir eine Sternwanderung von allen Richtungen gemacht haben. Ein sehr heißer Tag, wo man froh war, unter den Bäumen zu sitzen. Wir hatten Konzerte im Park von den Leuten von der Musikhochschule, Professoren, Studenten und andere begabte Menschen, die große klassische Konzerte gemacht haben. Wir haben überhaupt immer Musik dabei gehabt. Also diesen Park hat man nochmal mit vollen Zügen genossen.
Mhm, so mit Leben gefüllt nochmal, ja.
Nochmal mit allem, was da ist.
Und ich erinnere mich an diesem Tag, an diese schrecklichen Bilder der Wasserwerfer, die dann der Staat aufgefahren hat mit den Verletzten, die es da gab. Eben, da hat auch ein Mann sein Augenlicht verloren, wir erinnern uns. Und was ist in Ihnen da allen vorgegangen, als dann diese brachiale Gewalt auf diese Demo eingeschlagen hat? Was war die Stimmung da bei Ihnen vor Ort? Wie ging es Ihnen persönlich damals?
Wir waren eingestellt, dass dieser Tag der letzte ist, dass der Park noch zu sehen ist, denn ab dem 1. Oktober dürfen Bäume gefällt werden. Man rechnete damit, ab 1. Oktober werden Bäume gefällt. Und an dieser Tag war der letzte, wo man Sorge hatte, dass man den Park noch erleben würde. Deswegen waren wir darauf eingestellt, ab 15 Uhr Parkschütze-Alarm, wir kommen mal in den Park. Nun war es so, dass gleichzeitig eine Schülerdemo genehmigt war. Und diese Schülerdemo hatte sich in der Lautenschlagerstraße aufgestellt und die waren auf dem Weg zum Park, als jemand dann rief, die Polizei ist schon im Park. Sodass die Schüler halt wie nichts in den Park geströmt sind. Die Kinder haben sich um ihren Baum, das ist unser Baum, gedreht. Und im Hintergrund sind aber dann schon die Wasserwerfer aufgefahren. Bevor die im Einsatz waren, waren die Schüler und haben dann gemeint, wenn sie draufklettern, dann kommt kein Wasserwerfer. Also es waren Hetzszenen zwischen der Polizei und ihren Mannschaften und den Schülern zuerst. Die waren zuerst da im Park. Und wir über Parkschütze-Alarm sind dann schon ab 11 Uhr gekommen und es füllte sich dann an Publikum im Park und es zog sich immer weiter zu. Mhm. Also immer, man wurde immer mehr in die Enge getrieben, in den Kreis getrieben, sodass man dann irgendwann der Front vom Polizisten ganz nah gegenüberstand und dann sagte noch jemand, hinsetzen, wir müssen uns hinsetzen. Das war die Taktik eigentlich zum Wegtragen, weggetragen werden und ich sagte, nee, da ist nichts mit Wegtragen, das wird anders ausgehen. Die Polizisten sind immer weiter vorgekommen und dann ab 11:30 gingen die Wasserwerfer über die Menge, schon so drüber. Und ich rief noch meine Schwester in Dortmund an und sagte, jetzt, den Rest seht ihr im Fernsehen, was jetzt kommt. Ich bin im Park. Als die Wasserwerfer dann wirklich anfingen, dann ist man schon dem ausgewichen, denn die haben ja nicht die Leute einzeln weggetragen, wie das bei Blockaden erwartet war, sondern sie sind mit dem Wasserwerfer drüber gegangen. Ich habe mich rumgedreht und zwei Leute, die Italienisch sprachen, habe ich mich dran gedreht, dachte, oh, jetzt kommt meine Schminke denen an die weißen Hemden. Es war einfach nur schrecklich und als der Wasserwerfer nachlief, bin ich gelaufen. Man konnte aber nicht laufen, denn da waren die Polizei mit den Pferden, die haben nicht durchlassen. Und ich habe geschrieben, wohin kann ich denn laufen, bin dann da weggelaufen. Aber dann auf der nächsten Bank hat man sich wieder einigermaßen ausgeruht und berappelt und ist dann wieder reingegangen vor dem Wasserwerfer. Okay, ja. Und es war so, dass es gegen 14 Uhr, dass ich persönlich schon wie durcheinander war und gelaufen bin, dann kam meine Freundin, die noch im Schuldienst war, und hat gesagt, bei uns hat jeden Taxifahrer gesagt, es ist Krieg im Schlossgarten.
Okay.
Und daraufhin hat sie ihre Sachen konzentriert zusammengepackt, ist gekommen und hat mich empfangen. Aber es, da hat die gesagt, was haben die Leute alle? Da haben die Leute alle, die rieben sich die Augen, es war rot und jeder schrie nach Wasser. Und wir, die wir Wasser in den Füßen hatten.
War das Tränengas dann, oder?
Ja, das war schon das erste Tränengas, denn das war vermischt mit Tränengas, diese Wasserwerfer. Mhm. Dass man denen Wasser auf die Hände gegeben hat und die Leute konnten dann ihre Augen damit auswaschen und ähnliches, wenn man sich selbst geholfen hat. Wir haben nachher erfahren, die Demosanitäter, die es an für sich gibt, die wir auch haben, die durften nicht in den Park.
Okay.
Von der Polizei aus, die gar nicht, die durften nicht, wurden nicht in den Park gelassen, sodass die Leute dann im Biergarten die Tische umgedreht haben und die Leute hingelegt haben und die Menschen sich notdürftig geholfen haben.
Okay, mir war nicht klar, dass das so krass war. Ich wollte einfach nur ein paar Emotionen von Ihnen da nochmal raufholen, dass das natürlich dann so krass abgelaufen ist, das hätte ich mir nicht gedacht. Das hat alles leider nichts genützt, ne? Der ganze Protest, der ganze Tag,
das
alles.
In die Nacht über und die Wasserwerfer sind nachgekommen, haben da die Wege entlang gefahren, die Leute vor sich hergetrieben, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Es hat dann Leute getroffen, die am Rande nur zufällig standen, unter einen, der zufällig dort war, der sich nachher herausgestellt hat, dass es Dieter Reicherter ist, ein ehemaliger Vorsitzender Richter, also Strafrichter, der unvorbereitet in diesen der Wasserwerferkampf kam, sich nachher mit seinen Fähigkeiten ganz wirklich überzeugend einsetzt auf juristischen Ebene bei uns. Der sich auch für die Schüler eingesetzt hat, die mit auf der Demo waren. Und in derselben Nacht ist es dann, dass ab Mitternacht, also ab 1. Oktober, dann es anfing, die Bäume zu fällen. Da standen die Menschen alle mit Scheinwerferlicht, sodass die nichts mehr selbst sehen konnten. Und dann kamen die Landschaftsgärtner und haben die Bäume gefällt und sofort geschreddert.
Ja, wenn ich jetzt so höre, wie Sie da sprechen, dass es so emotional in Ihnen drin liegt, dann ist das vielleicht die Geburtsstunde von diesem bis heute andauernden Protest, der gegen dieses unsinnige Bauwerk da stattfindet. Glauben Sie, dass dieser Tag da wirklich auch so ein Fanal war, dass da von da aus so eine unbändige Kraft ausgeht, auch bei den Gegnern?
Ja, das hat ja nicht nur auf uns gewirkt, die wir im Park waren. Es ist so, war zum Beispiel eine von den Gruppen, die Flügel-TV sich nennen und KAMS 21. Das waren also Fernsehteams auf privater Basis. Bin ich zu einer Gruppe hingegangen beim Putte und habe dann nachgeguckt. Da war ein Leiterwagen mit einer Batterie, eine Stange hoch und dann ein Schildschirm. Und diese Bilder sind ja überall hin übertragen worden von diesem Kampf mit den Wasserwerfern. Die wurden also als Flügel-TV sind die ja immer noch im Netz zu finden und wurden von da übertragen, sodass im Nu nicht nur die Menschen, die Fernsehen haben, die Bilder sahen, was da passiert ist, sondern auch die über die privaten Sender genauso die Leute informiert waren. Und weil im ganzen Land Baden-Württemberg die Leute gesehen haben, was passiert denn da? Sagte, wir haben nicht mit so etwas gerechnet. Niemand im Land hat überhaupt mit solch einem Aufgebot von Polizisten gerechnet, mit solch einer Wahnsinnsmenge. Es war für jeden die totale Überraschung. Und da sind am nächsten Tag, am 1. Oktober, das war ein Freitag, dann sind die Leute in den Park geströmt aus den Zügen zu Tausenden. Und es waren 100.000 Leute im Park. Der vom Boden war wassergetränkt und sumpfig. Aber die Leute standen da und unsere Redner haben gelobt, wie friedlich die Schüler, wie friedlich sich alle Leute verhalten haben. Und dann die von den Rednern, also Gundrun Müller-Enslin oder Volker Lösch und die sind wieder auf die Bühne gekommen und haben mit den Menschen gesprochen und als Erklärung das dann geliefert. Und das war eigentlich von der Zahl her quantitativ der Höhepunkt. Aber es folgte dem halt vieles und es ging aber auch vieles dem voraus.
Jetzt ist es seit Jahren ein riesengroßer Streitpunkt zwischen Ihnen, der Bewegung dagegen und natürlich der Politik. Mittlerweile gibt es Zahlen, die von 10 Milliarden Euro sprechen, was dieser Bahnhof kosten soll. Die Zahlen, die am Anfang postuliert worden sind, die waren viel geringer, um das mal zu sagen. Was ist denn da bei diesem Bahnhof das, was am meisten Probleme verursacht, wenn Sie das als Stuttgarterin so beurteilen können? Wo liegt das Problem eigentlich in Stuttgart?
Ein Durchgangsbahnhof macht kein Problem, wenn die Gegend danach stimmt. Das ist aber in Stuttgart nicht der Fall. Stuttgart liegt im Tal, im Nesenbachtal. Es ist kein Kessel, wie manche sagen, sondern es ist ein Tal. Und da ist der Kopfbahnhof, kommt von außen in das Tal rein, fährt bis dahin und die Züge fahren wieder zurück. Aber ein Durchgangsbahnhof an der Stelle durchschneidet alle rundherum die Anhöhen und braucht dann, es waren 60 Kilometer Tunnel geplant, unter Stuttgart durch. Unter bewohnten und bewaldeten Gebiet 60 Kilometer Tunnel. Und die bereiten die Probleme, die, was Anhydrit und die Sachen geht, mit den Folgen, wo die Bahn auch wahrscheinlich nicht schafft. Da sind manche Stellen, Frau Feubach, wo die nur meterweise am Tag vorkommen, weil dieses Anhydrit halt nicht beherrschbar ist.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären, was der Anhydrit ist. Also das ist eine Gesteinsart, die hat eine besondere chemische Eigenschaft. Wenn die mit Wasser in Kontakt kommt, dann quillt die auf wie Gips, wie so ein Hefeteig. Das kann man gut sehen an dem Beispiel im Baden-Württemberg im Breisgau. Da gibt es eine Stadt Staufen, da wurde 2007 nach Thermalquellen gebohrt.
Nicht nach Thermalquellen, sondern nach Geothermie.
Nach Geothermie, ja, nach also Geothermie. Nach heißen Quellen. Haben sie gebohrt und dann hat man eben diese Schichten durchstoßen, die sind mit Wasser in Kontakt gekommen und die Stadt Staufen hebt sich seitdem an. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber 90% der Altstadt sind von Rissen durchzogen, die ganzen Gebäude müssen gestützt werden, haben armdicke Risse in den Mauerwänden drin, ist also kein Spaß für die Anwohner. Und was dazu Folge hat in Stuttgart ist natürlich, wenn man diese Tunnelanlagen in dem Anhydrit baut, wird der Anhydrit irgendwann stärker drücken, das heißt die Tunnelwände müssen viel stärker aufgebaut werden, es ist teurer, es dauert länger und vielleicht, habe ich gelesen, ist es technisch sogar gar nicht ganz realisierbar, also dass die technische Umsetzbarkeit final gar nicht gewährleistet sein kann. Bedeutet, es wird immer Probleme geben.
Das ist zuletzt letztes Jahr in einem Gutachten, was gemacht worden ist, KPMG-Gutachten mit dargestellt worden, dass die Problematik über Jahre und Jahrzehnte gehen kann mit dem Anhydrit. In der Schweiz gibt es auch das Gestein, aber wenn die dann zwei Tunnelröhren bauen, dann bauen die halt in Gottes Namen einen dritten Tunnel, damit sie Ausweichstellen haben. Und wir haben Erfahrung mit Anhydrit, den Autotunnel, Engelbechtunnel, wo meterdicke Betonwände sind und trotzdem die Fahrbahn immer wieder aufquillt. Ein Beispiel vom Anhydrit ist in Stuttgart der Wagenburgtunnel, der so um die Kriegszeit gebaut wurde. Die dritte Röhre hat man nicht gebaut wegen des Anhydrits und in dem Tunnel selbst gereicht schon die Luftfeuchtigkeit, um das Niveau wieder zu heben. Da muss immer wieder nachgebessert werden. Der Baumeister vom Wagenburgtunnel, der ist als alter Mann zu uns gekommen und den haben wir unter anderem eingeladen, dann als Geologie-Vortragenden mit, damit die Leute Bescheid wissen, was da ist. Stuttgart hat vom Gestein her einen ganz schwierigen Untergrund. Es ist ein ganz gemischtes Gestein mit vielen Unterbrechungen. Deswegen die vielen Quellen. Also ein stabiles Gestein gibt ja keine Quellen her, sondern nur, wo es die Verwerfungen gibt. Da gibt es die vielen Quellen. Und Stuttgart mit seinen Quellen, Mineralwasserquellen, hat die zweitmeisten Quellen von Europa, die allermeisten hat Budapest. Deswegen sind da manchmal von den Sprüchen auch gesagt, wenn es hier absauft, in Budapest gibt es noch Mineralwasser, in Stuttgart sind die in Gefahr. Und zwar ist die mineralwasserführenden Schichten sind unter der Grundwasserschicht. Und wenn die Grundwasserschicht gestört wird, dann sind auch die Mineralquellen in Gefahr. Auch das ist ein Stuttgarter emotionales Thema, die mit ihren Mineralbädern überall, was da eben auch passieren kann oder vielleicht schon passiert ist. Uns wird nicht die Wahrheit gesagt, weil eins von den Bädern ist zurzeit geschlossen und da wissen wir nicht, ist das schon, haben die Quellen schon weniger Ausschüttung?
Wusste man denn diese Thematik vorher schon, dass es da Probleme geben wird? Oder waren die Bauherren zu blöd, um das zu wissen? Oder hat man da einfach drüber weggeschaut?
Die Bauherren von außen konnten nicht so viel wissen wie die Stuttgarter selbst. Die Stuttgarter haben schon gewusst. Und der Oberbürgermeister, der damals Schuster hieß, der hat hoch und heilig versprochen, tut alles, damit den Mineralquellen nichts passiert. Denn da ist gerade im Bereich Cannstatt gibt es ganz unterschiedliche Mineralwasserquellen. Bei einem ist es Trinkwasser, bei dem holen die Cannstatter dann ihr Wasser, aber es gibt auch saure Brunnen und andere, aber was zu unterschiedlichen Zwecken.
Ich habe jetzt mit der Frage gemeint, diese Anhydrit-Thematik, das müsste doch den Experten, die diesen Bahnhof geplant haben, von Anfang an klar gewesen sein. Warum hat man das trotzdem gemacht?
Den Stuttgartern war es klar, wie gesagt, es gibt den Wagenburgtunnel, es gibt den Engelbrechttunnel, das ist ein Autotunnel. Die Leute, die das von der Bahn geplant haben, ich glaube, die hat man gar nicht richtig gefragt, dass dieses eigentlich zum Zugfahren nicht geeignet ist, dieses Gebiet und diese Problematik, die da kommt. Die hatten von der Bahn her, die da hauptsächlich gesprochen haben, die sind ausgebildet als Reklamemanager oder was sonst. Ja. Und die Plakate, die Stuttgart aufgehängt haben, die waren so eingebildet, hochgestochen, falsch, das neue Herz Europas und Riesensprüche, wie schnell man dann von Paris nach Bratislava kommt, wo kein Mensch hin will, das würde die Zeit verkürzen. Es war einfach alles verlogen, was von Stadt und Land und Bahn gemacht wurde. Mit Riesengeld und Riesenaufwand wird jetzt immer noch die Reklame bezahlt.
Also eine große Marketingkampagne, um die Akzeptanz in der Bevölkerung weiter voranzubringen. Ja, haben Sie das von Anfang an so mitgekriegt?
Ja, natürlich, die Riesenplakate hingen überall. Ganz und die Sprüche danach und die sind immer noch und der Etat der Stadt Stuttgart fließt immer noch auf im 100.000er Bereich in das Turmforum, in die Werbekampagnen.
Ich habe vor kurzem auch eine Sendung darüber gemacht, Rote Pille, Stuttgart 21. Da habe ich mich ja mal mit diesen ganzen Fakten auseinandergesetzt und bei der Recherche ist mir wirklich eigentlich fast schlecht geworden vor. Ich kann es gar nicht beschreiben, mit welch krimineller Energie da von oben herab über die Bürger entschieden worden ist. Man hat also von Anfang an die Zahlen frisiert, dass es überhaupt machbar ist, weil dieser Kosten-Nutzen-Quotient niemals hätte eingehalten werden können. Man hat sämtliche Risiken der Baumaßnahmen hat man überhaupt nicht, wie Sie sagen, hat man überhaupt nicht beachtet. Dann hat man sämtliche Brandschutzkonzepte und weiterführenden Baumaßnahmen außenrum alles so nebenbei gemacht. Also ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass so viel Schludere, Schlendrian oder wie sagt man, so viel Inkompetenz auf einem Haufen zusammenkommt wie in diesem Bahnhof. Und das, was mich am meisten überrascht hat, war, dass sämtliche Kontrollbehörden wie das Eisenbahnbundesamt oder TÜV oder wer auch immer dafür zuständig war, dass die offensichtlich auch mit Scheuklappen unterwegs sind und das ganze Projekt von oben abnicken. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was glauben Sie, was da der Grund ist, dass da alle in Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen? Ist es denen vollkommen egal, was das Volk denkt?
Ja, da müssen Sie doch mich nicht fragen. Ja, deshalb fragen Sie die Frau Merkel, warum die unbedingt dieses Projekt will. Wir wissen es nicht, warum es die Politiker mit solcher Vehemenz verteidigen. Warum? Und dann sind Sprüche da drin, ich kann nicht, kein Schwäbisch, Herr schmeiß Hirnra, das ist so ein Wort, was dann auf die Leute, möglichst aber vorm Landtag oder vorm Rathaus. Wir sind ja nur verspottet worden von den Politikern. Sowohl von Mappus mit seinen Geschichten, nur verspottet worden. Und genauso auch vom Oberbürgermeister und vom Abus. Die haben in der Zeit, wo die Wasserwerfer waren, dann haben die im Weindorf gesessen und haben Reden gehalten. Oh, die Leute, die schlafen jetzt im Park, die sind auch zu geizig, ihre Gäste im Hotel unterzubringen. Deswegen haben die Zelte aufgebaut. Die Zelte waren da, um den Park zu bewachen. Mhm. Und die haben nur gespottet darüber, die Sachen.
Also die Nutznießer dieses ganzen Projekts haben natürlich alles getan, um die Protestbewegung irgendwie schlecht zu reden und zu diskreditieren.
Zuerst haben sie ja gar nicht mit dem Protest gerechnet. Die haben dem Bürger gesagt, ihr kriegt überhaupt nichts mit von der Bauerei. Es geschieht alles unterirdisch. Nur wenn ihr den Kopf in Gulli steckt, dann kriegt ihr überhaupt was mit von der Bauerei. Das ist Bahngelände und den Rest kriegt ihr nicht mit.
Also ich war jetzt ein paar Mal in Stuttgart in den letzten Jahren. Das sieht da nicht so aus. Wie ist das für Sie als Anwohner? Was für Widrigkeiten hat der Stuttgarter und die Stuttgarterin dazu erleiden in den letzten Jahren?
Eine Riesenbaustelle mitten in der Stadt, weil der Bahnhof hier eine Riesenbaustelle ist. Zuerst jede Menge blaue Rohre, in denen das Wasser abgepumpt wird und in den Sickerbrunnen wieder eingeflößt wird. Die Umleitung mit Bussen und mit Autos, die jeden Tag anders sind, was den Verkehr stört. Die Straßenbahnen müssen umgebaut werden, an die Richtung umgebaut werden. Es war eine Unterbrechung der Straßenbahn, weil die neue Haltestelle Staatsgalerie neu gebaut wurde. War erst die Verbindung zum Charlottenplatz unterbrochen. Das ist wieder hergestellt. Und jetzt ist die Linie von der Staatsgalerie zum Hauptbahnhof unterbrochen. Da kann die Straßenbahn, die besser planen kann als die Bahn, kann nichts machen. Die sind angewiesen auf die Pläne der Bahn, denn da soll die Tunnelstrecke laufen und die Straßenbahn muss da drüber. Und die Schwierigkeiten sind an vielen Stellen eine derartige Verwirrung. Da ist die S-Bahn mal drüber, da ist die Straßenbahn drunter, da muss erst das Stück gebaut werden. Also Bauerei, Bauerei ist wirklich kein Verstand in der ganzen Geschichte zu erkennen. Mhm. Aber es haben eben nicht nur die Politiker das befürwortet, es hat unter anderem haben es auch die IHK mit unterstützt. In der IHK sind alle kleinen oder mittleren Unternehmer als Zwangsmitgliedschaft da verdonnert. Die haben auch auf deren Kosten riesige Reklameschilder da ausgehängt. Aber auch bei den Unternehmern haben die sich inzwischen so zusammengetan, die nennen sich Kakteen. Und haben ein Drittel der Stimmen inzwischen und versuchen auch da ihren Einfluss geltend zu machen.
Kann es sein, dass das die Bevölkerung spaltet? Ist Ihr Eindruck, dass es mehr Befürworter des Tunnels gibt, des Tunnelprojekts, und wie Gegner? Oder ist da so, bist du für oder dagegen, so ein bisschen wie bei der Flüchtlingspolitik? Man kann nur noch eine der beiden Seiten sein?
Natürlich, das hat schlimm gespalten. Das hat ganz schlimm gespalten. Da gibt es dann, die wir dann genannt haben, die Proler, das sind halt CDU-Anhänger und andere Leute, die keine Ahnung von nichts haben. Mhm. Und die sind dann dafür. Neben mir im Bezirksbeirat in Wangen, saß einer von der CDU, der sagte, ich glaube an den Fortschritten, ich vertraue der Bahn.
Okay.
Ja, ich habe halt nicht okay
ein
gesagt,
aber was sagt man? Ich habe aufgehört, selber zu denken.
Der hat noch nie selber gedacht. Mhm. Die haben dann natürlich, die haben auch dann Gegendemonstrationen veranstaltet, die CDU oder die Junge Union. Statt oben bleiben, haben die gesagt, unten durch und dann und oben ohne. Solche Demos haben die dann veranstaltet, ja, also richtig dämlich, und sind in Bussen hingekarrt worden, um da auch zu demonstrieren. Und einheitlich angezogen, einheitlich geschrien, nicht so, jeder bei uns hat ein anderes Plakat und man schreit individuell. Die CDU hat viel da getan. Aber warum?
Also für mich ist es nicht nachvollziehbar, ich habe es schon mal gesagt und ich könnte jetzt mit Ihnen da noch stundenlang über die Gründe sprechen. Jetzt der Zustand momentan ist ja so, dass sämtliche Befürworter sagen, ja jetzt, es ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wie wir das geplant haben, aber jetzt haben wir schon so viel Geld verbaut, wenn wir jetzt aufhören würden, wäre es teurer wie das Weiterbauen. Stimmt dieses Argument?
Das Argument mit dem Ausstieg, also das Projekt abzubrechen, da werden die Kosten hochgejubelt und kann man nicht nachvollziehen, wo diese horrenden Kosten des Abbruchs sind. Das war ja auch schon nach der Landtagswahl März 2011, haben ja die Grünen die meisten Stimmen gehabt. Die Grünen haben den Widerstand unterstützt und natürlich hat die Bewegung Hoffnung gehabt, dass die Grünen an ihre Versprechen auch nach der Wahl sich noch halten.
Ist nicht passiert.
Nein, die waren auf die SPD angewiesen und die SPD war wackelig wie immer und können sich nicht entscheiden, ob sie nun für den Fortschritt sind, also für den neuen Bahnhof, oder ob sie was kapieren vom alten Bahnhof. Die SPD hat erzwungen, es gibt eine Volksabstimmung. Und das war im Jahr 2011 eine Volksabstimmung. Und die hat mit dem Argument, die Volksabstimmung war in der Fragestellung so verworren, dass ich die jetzt gar nicht auswendig weiß.
Ja, ich weiß, Frage. Da waren die Leute sehr verwirrt. Ja.
Die waren total verwirrt, sollen sie ja oder nein stimmen und im ganzen Land gefragt. Und da ging es da, bei der Fragestellung ging es nur darum, soll das Land sich aus dem Vertrag zurückziehen, das mit den Kosten. Mhm. Und die Volksabstimmung, die hätte in keiner Richtung so oder so ihr Quorum nicht erreicht. Auf jeden Fall wird das genützt vom Kretschmann und anderen, der Volksabstimmung, wir sind Demokraten, wir halten uns da dran, das nicht dicht zu machen.
Mhm. Ich verstehe, ja, ja.
Was dann ist,
also mein Wissensstand ist der, dass man die jetzt gebauten Anlagen durchaus sinnvoll umdeuten könnte, also dass man da wirklich auch sinnvolle stadtplanerische Projekte mitmachen könnte mit Parkhäusern, mit anderen Anlagen. Also das wäre alles andere als nur sinnlos, diesen Umstieg. Es gibt dem Aktionsbündnis ja von Anfang an schon eine Alternative, der Kopfbahnhof 21, der also von den Verantwortlichen nach wie vor einfach abgetan wird, wie wenn das überhaupt gar keine Frage ist. So nach dem Motto, wenn ein Zug in einem Kopfbahnhof reinfährt, braucht er viel länger wie durch einen Durchgangsbahnhof. Das kommt gar nicht in Frage. Ich würde gerne mit Ihnen als Ausklang für unser Gespräch natürlich diese Alternative ein bisschen herausarbeiten, was da das Besondere ist und wie Sie die Chancen sehen für so ein Projekt. Also Kopfbahnhof haben wir ja jetzt schon, aber was ist der Unterschied zu Kopfbahnhof 21? Was soll da neu werden bei diesem Projekt, das oben bleiben will?
Also der jetzige Kopfbahnhof ist im Grunde so, wie er war. Er ist nur um mindestens 100 Meter weiter vorverlegt, weil dazwischen halt das gebaut wird, die Grube ausgehoben wird und gebaut wird. Und niemand kann den Zustand total zurückmachen, den Park kann man sowieso nicht zurückmachen, aber dass man dieser Baugrube jetzt, so wie Sie es schon gesagt haben, da gibt es ein Umstiegskonzept, der ist von Ingenieuren und Verkehrsplanern organisiert worden, ein Umstieg, und ist vor 2 Jahren vorgestellt worden, wie man das umnutzen kann und das wieder neu gestalten kann. Und dieses Konzept mit den Updates danach, das ist also verbreitet und würde funktionieren, aber es fehlt dann der politische Wille, dass man dann aufhört. Zu diesem Umstiegskonzept kommen jetzt immer Fragen in unseren wöchentlichen Demos und treten die Leute an uns heran. Was denkt ihr denn, wie lange es dauert, wenn ihr jetzt dann das Umstiegskonzept macht? Das dauert doch eine gewisse Zeit, bis dann wieder geplant ist. Und deswegen sind wir jetzt an der nächsten Broschüre, wie lange die Zeiten sind, was die Bahn brauchen würde, falls sie fertig werden. Denn das verschiebt sich immer weiter, fast wie in Berlin. Es wird immer länger, wann die Bahn fertig würde mit S21. Und wir stellen jetzt die Broschüre auf, wie viel schneller man den Bahnhof und die Umgebung umgestalten kann, was wie lange dauert. Mhm. Und also mit dem Verzicht auf den Abbau des Gleisvorfeldes, trotzdem Wohnungen zu bauen und diese Sachen, dass die Fragen beantwortet sind. Mhm. Also dass die Bewegung entwickelt sich immer weiter, immer mit neuen Fragen, neuen Problemen. Und wieder andere Experten mit dazu.
Wie reagieren denn die Verantwortlichen bei der Bahn und in der Stadt Stuttgart auf die Alternative Kopfbahnhof 21? Wird das als Spinnerfantasie abgetan oder setzen die sich mit diesen Argumenten auseinander? Ich meine, die müssen da auch sehen, dass das Ding gegen die Wand fährt.
Und wenn sie es sehen, geben sie es doch nicht zu. Mhm. Die können das nicht zugeben. Da will keiner sein Gesicht verlieren. Und dann gibt es das Wort vom Beamten Mikado, wer zuerst dagegen ist, der bleibt an den Kosten hängen oder so irgendwelche Ängste. Denn an dem Projekt zu finanzieren, ist nicht nur die Bahn beteiligt, sondern auch das Land und die Stadt und der Flughafen für seine Geschichten auch mit dazu. Der Erste, der streitet, ich mache nicht mehr mit, der werden die Kosten angehängt oder sonstige Ängste. Mhm. Also es geht alles nicht mit Vernunft zu. Dass man sagt, wir können doch hier was Besseres draus machen. Wir sind doch schlau genug, wir haben so viel fähige Leute. Wir können doch also was Besseres machen.
Ich versuche das gerade nachzuvollziehen, welche Motivation diese Leute haben, außer dem Geld, ja, dass sie da vielleicht ihren Teil vom Kuchen abschneiden bei dieser ganzen Geschichte. Das muss doch den Verantwortlichen klar sein, wenn eine ganze Stadt mehr oder weniger dagegen ist, wenn ein ganzes Land dagegen ist, auch wenn die gefälschten Umfragen vielleicht was anderes zeigen, dass man damit keine Blumen gewinnen kann. Das rächt sich doch später. Oder ist denen einfach klar, dass sie nie in Regress genommen werden?
Die sind hier alle weg, bis das Ding fertig sind. Ja. Die, von den Bahnchefs, die haben wir jetzt schon mehrere weg. Medon ist weg, Grobe ist weg. Jetzt haben wir den Lutz als Chef. Der Käfer war mit als technischer Vorstand, der ist auch schon weg. Mhm. Die sind alle da rein. Die Politiker ist weg, der Mappus ist weg.
Das ist so ein Durchlaufposten,
Stuttgart ja, 21, ja, oder? Und die werden noch mit, und jemand wie der Oberbürgermeister, die werden noch mit Ehren verabschiedet. Die kriegen dann nachher noch die Professorenwürde nachgeschmissen und die nächsten Posten. Ja, natürlich, die kriegen die nächsten Posten, immobilienmäßig da weiter zu wirken, da macht keiner persönliche Verluste, von denen alle nicht. Mhm. Und im Gegenteil, die nützen alle Tricks gegen die Gegner. Niemand sagt, oh, was für tolle Leute, ihr habt schlaue Leute, ihr setzt euch ein. Das ist positiv, da kann auch Gesellschaft gedeihen, wenn die Menschen sich so einsetzen, sagt niemand. Mhm. Dann, die haben uns ja nach dem, also dann hast du auch erst die Schlichtung hingestellt. Da haben unsere Leute bewiesen und es ist TV-mäßig mit 1,2 Millionen Zuschauern verbreitet worden. Also meine Verwandten in Norddeutschland, die haben alle geguckt, wie es in der Schlichtung gelaufen ist. Das war ein Kreis mit den Experten von uns, von der Bewegung, verschiedene Leute und dann von der Regierung und von der Bahn. Und unsere Leute waren gut, die waren bestens darauf vorbereitet. Das sind intelligente Verkehrsplaner und Ingenieure. Die haben alle bestens abgeschnitten. Nur war der Schlichter, der Herr Geißler.
Der Heiner Geißler.
Genau. Heiner Geißler, der war darauf vorbereitet, dass das zugunsten der Politiker ausgeht. Denn als nach einer Woche unsere Leute erschöpft und fertig waren, sagen, oh, haben wir gut gemacht und fix und fertig waren und man den Schlichterspruch als letztes wartet, das dauerte stundenlang, bis er endlich rauskam und der sagte, anders als während der ganzen Diskussion vorher, sagte, Stuttgart 21 wird gebaut und es wird Stuttgart 21 plus, kommt noch irgendwas dazu, kommt der Bahnhof, wird gebaut. Die Experten von der Bahn, da so Leute wie der Käfer und andere Verkehrer, die haben 17 Leute als Zuarbeiter gehabt. Unsere standen alleine da, ob das Hannes Rockenbauer, Andrew Stocker oder Boris Palmer. Und viele, viele gute Leute, die von uns da einfach die Themen behandelt haben und glittern. Das ist ein Kampf der Politik gegen solche Bewegungen. Also Schlichtung ist ein Beispiel davon. Diese Abstimmung ist ein anderes Beispiel davon. Da macht man sich nicht beliebt. Da sagt niemand, oh, wie schön, dass es euch gibt. Ihr seid fleißig und ihr seid gut. Nichts davon. Oder als die Sprengungen waren, dann und haben wir Briefe geschrieben an den Bürgermeister, den Ordnungsbürgermeister Scheirer. Das wird alles nur abgewimmelt. Da sagt er, ist nicht für zuständig. Stimmt aber nicht. Er ist juristisch dafür zuständig. Das ist, man hat ganz viel gelernt.
Also was mir die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat, war das Thema Brandschutz bei dem Bahnhof, bei dem Tiefbahnhof. Ich habe ja immer gedacht, so Berliner Flughafen, Brandschutz, schlimmer geht nicht mehr. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Brandschutz in Berlin geradezu vorbildlich im Vergleich zu dem, was da im Bahnhof in Stuttgart ist. Es gab einen Artikel vor kurzem im Stern von einem Brandschutzexperten, der nicht die These aufgestellt hat, sondern der behauptet hat, wenn es passiert, dass da ein Brand kommt, wenn da die Katastrophe ausbricht, dann hat der Bahnhof das Potenzial, das größte Krematorium in Europa zu werden. Und listet es dann eben auf in ein paar verschiedenen Kriterien. Da habe ich echt gedacht, also das Wort menschenverachtend kommt da mehrfach in diesem Artikel vor. das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also wie man so etwas planen kann und dann hinterher noch irgendwelche Ausnahmegenehmigungen macht, damit das überhaupt gebaut werden kann. Also ich kann wirklich nur jedem raten, der jemals dann in dem neuen, vielleicht in Stuttgart, da reisen möchte, dann nicht und auf gar keinen Fall Behinderte oder Frauen mit Kinderwegen, weil da ist sowieso dann alles aus. Da ist Flucht, an Fluchtwege ist eigentlich gar nicht zu denken. Und der krasseste Kommentar ist das, ja, Barrierefreiheit gibt es nicht bei der Bahn anscheinend, das ist ganz neu, dieses Konzept, dass Behinderte auch unterwegs sind in der Welt. Der frechste Kommentar ist, ja mei, die Behinderten sind ja sowieso nie alleine unterwegs, da müssen sich halt dann die Mitreisenden um die anderen Behinderten kümmern. Und das ist ja auch ganz klar, wenn es brennt, rennt ja jeder zurück in den Rauch hinein und schnappt sich einen wildfremden Behinderten, wuchtet den auf den Rücken und schleppt ihn dann die Treppe hoch oder so.
Es ist so eng, die kommen alle selbst nicht hoch. Aber die Bahn trickst auch mit den Leuten, die auf dem Bahnsteigen sind. Die Personenstromanalysen von der Bahn, die haben die Stresstests gemacht, ja, aber haben die offengelegt, wie viele Leute überhaupt da täglich aussteigen, wie viele Leute da täglich umsteigen. Das sind ja 200.000 Leute jeden Tag auf dem Bahnhof. Und für die ist der Platz schon nicht ausreichend. Der Ingenhofen mag ja ein toller Architekt sein, aber Richtung Zug und Richtung Bahnhof, da ist ja,
es kommt ja dazu, dass diese ganze Anlage dann auch noch geneigt gebaut wird mit einem gewissen Gefälle.
Die Schräge, ja.
Beim Aussteigen auch ziemlich schwierig ist, ja, vor allem wenn man eben auf mobile Hilfe angewiesen ist. Der Kamineffekt ist aber das wirklich Entscheidende für den Brandfall.
Also so für den Brandfall,
für den Brandfall wäre das dann wie bei dem Tunnel in Kaprun in Österreich, wo viele Menschen zu Tode gekommen sind durch diesen Kamineffekt einfach. Spätestens bei diesen Fakten mit dem Brandschutz müssten doch eigentlich alle Alarmglocken jetzt schrillen bei Politik und Verantwortlichen, weil das rächt sich ja dann irgendwann.
Herr Stein, wir haben auch denjenigen, der Kaprun untersucht hat, eingeladen. Der Name fällt mir im Moment nicht ein. Ja. Wir haben den eingeladen, um seine Vorträge zu halten. Wir haben selber Brandschutzbeauftragten eingeladen. Mhm. Das, was man mit vom Verstand her machen kann, haben wir gemacht. Diese Brandgefahr, die da ist und was da passieren kann. Das andere ist eine Überschwemmungsgefahr, weil die Abwasserleitungen der Stadt Stuttgart, drei große Röhren, ich kann es nicht zeigen, weil die Meter, weißt du, wie sie haben, die müssen unter dem Bahnhofstrog durchgeführt werden, gedüngert werden. Wenn irgendein größeres Unwetter kommt, bleibt das, dieser Bahnhof gibt ja im Tal eine Querspange, eine Mauer, die quer ist zum Wasserstrom. Und es gibt so viele technische Probleme. Das ist, und dann gibt es halt Ingenieure, die eine Hybris haben, schlimmer als beim Turmbau zu Babel.
Frau Weber, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was denken Sie, wo die Reise dahin geht? Werden Sie mit Ihrem Aktionsbündnis so viel Energie aufbringen in den nächsten Jahren, dass es da wirklich einen Umstieg gibt, dass Sie also oben bleiben? Oder glauben Sie, dass man einfach wie bisher auch über Sie wegfahren wird, wie mit dem Rasenmäher übers Gras und einfach gegen alle Widerstände hinweg das weiter voranbringen wird, bis es dann letztendlich doch scheitert? Was ist Ihre Hoffnung, was ist Ihr Gefühl von der Stimmung momentan?
Ich möchte zuerst den Anfang Ihrer Frage korrigieren. Das Aktionsbündnis ist nicht das Gehirn von allen. Es sind viele gleichberechtigte Gruppen nebeneinander, die verschiedenes Interessen haben. Das Demo-Team ist genauso wichtig. Die Leute von der Mahnwache.
Ich habe das jetzt nur als stellvertretender Begriff genommen für alle, die gegen den Bahnhof kämpfen.
Aber das möchte ich für die Zuhörer möchte ich das
wichtig,
schon korrigieren.
Ja, es gibt sehr viele Gruppen, die heißen nicht nur Aktionsbündnis, sondern es gibt also alle diejenigen, die ihr ganzes Herzblut gegen dieses Projekt aufwenden. Was glauben Sie, was passieren wird?
Kann niemand voraussagen. Wir wissen, mit Demonstrationen alleine kann man es nicht machen. Mit den vielen juristischen Aktionen, da wissen wir, die dauern alle ewig lang. Ja. Bei dem Schwarzen Donnerstag, nach 5 Jahren, hat man dann gesagt, oh, das war illegaler Polizeieinsatz. Das eine Buch hieß Mit Kanonen gegen Spatzen. Nach 5 Jahren das Buch hieß Sieg der Spatzen. Ja, das ist die juristische Seite. Wir setzen alle Mittel ein. Aber mit was man dann Erfolg haben kann, kann man nicht voraussagen. Mhm. Es ist bei diesen Bürgerbewegungen, es ist ein Teil davon, dass die Haltung der Demonstrierenden und die Fachleute auf ihren Gebieten, das ist ein Teil, aber es ist die Macht, die das unbedingt durchsetzen will, die Politik. Und da weiß man nicht, was die brauchen, um dazuzulernen. Mhm. Das haben wir doch nicht in der Hand.
Ja, ja.
Wir haben einen Sonderzug nach Berlin gemacht und da, wir waren Sonderzug in Zürich, waren wir da, wir waren in Frankfurt, wir waren in Bonn beim Eber. Also die kennen uns, bei jeder Aufsichtsratssitzung in Berlin sind Leute von uns mit Transparenten, die kennen uns, sie wissen das. Aber wie beeinflusst man Politiker? Mhm. Dass die was dazulernen? Mhm. Dass die, kann ich nicht sagen. Mhm. Deswegen kann ich, wir machen weiter, auch wenn es länger dauert. Das Ding, das Projekt ist Murks und das bleibt Murks, egal wie teuer es wird. Mhm. Und wir machen unsere Sachen dagegen. Und ob wir langfristig dann irgendeinen Erfolg haben.
Ich finde es bewundernswert, was Sie und Ihre Mitstreiter machen von dem ganzen, ich sage es jetzt einfach, Aktionsbündnis dagegen, von den Demo-Leuten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich selber so viel Energie ständig auftreiben könnte, aufbringen könnte, wenn ich weiß, es ist sowieso fast sinnlos. Aber deswegen braucht es ja so Leute wie Sie und Ihre Mitstreiter, um diesen Wahnsinn, um diesen Irrsinn überhaupt mal aufzuzeigen, der da überhaupt passiert. Also ich wünsche Ihnen und uns allen, dass es da Menschen gibt, die in verantwortliche Positionen kommen und das Ruder rumreißen und das Ganze, ja, das Kind ist schon Brunnen gefallen, aber dass man es halt zumindest noch mal am Ertrinken hindern kann. Ich weiß es nicht. Also Frau Weber, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie sich auf den weiten Weg gemacht haben bis zu uns nach Leipzig. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute bei der Heimfahrt mit der Deutschen Bahn. Ja, thank you for traveling with the Deutsche Bahn. Ja, Sie wissen es ja. Ich will die Bahn gar nicht schlecht machen. Ich bin sehr froh, dass es die gibt. Aber es wäre wirklich zu wünschen, dass wir dieses Thema überwinden können und unsere Lehren auch draus ziehen. Also ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, ja, aber es ist sehr schwer. Es ist wirklich sehr schwer.
Ja, danke für die moralische Unterstützung und diejenigen, die das Interview sehen werden. Wir geben unser Bestes. Wir haben so viel gelernt dabei, auch wie einfach der Apparat funktioniert. Die sogenannte Demokratie, wie das funktioniert und wie die Macht.
Es werden zukünftige Studenten des politischen Rechts werden bestimmt das Stuttgart 21 auch als Semesterarbeit irgendwann mal vorgesetzt bekommen, was man eben über den tiefen Staat, über die Hintergrundstrukturen lernen kann. Wir lernen nie aus. Frau Weber, alles Gute Ihnen und den Mitstreitern. Weiterhin
Ihnen
viel Erfolg
auch, ja.
Und wir bleiben da an dem Thema dran.
Dankeschön.
Ja, und liebe Zuschauer, wer sich mal ein Bild machen möchte von dem Geist des Widerstandes gegen Stuttgart 21, der soll doch mal zum Hauptbahnhof gehen. Und genau gegenüber gibt es die Mahnwache seit sage und schreibe 8 Jahren. Jeden Tag und jede Nacht gibt es da Menschen, die von dem Aktionsbündnis vor Ort sind und ihre Mut und ihre Kraft in dieses Projekt hineinstecken. Das finde ich ist bewundernswert und das verdient auch alle Unterstützung. Und ja, ich sage vielen Dank für das Interesse hier bei uns, bei Nuviso, bei Steinzeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal.